sieghaftes Leben als Christ, das habe ich schon oft gehört, aber selten erlebt. Mein Leben als Christ unterliegt großen Schwankungen, doch überwiegen die Niederlagen. Vielleicht gibt es unter uns Christen, die sich in einer solchen Verfassung befinden, vielleicht gerade heute Morgen. Und dann ist der nächste Abschnitt im Johannesbrief genau das Richtige für Sie. Ich lese im ersten Johannesbrief, und wer die Bibel mit dabei hat, darf das gerne mitverfolgen im Text. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ab Vers 1. Ich lese die Verse 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, besiegt die Welt oder hat die Welt besiegt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt besiegt hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet oder besiegt? Das ist eigentlich das Wort, dasselbe Wort auch im Grundtext für Sieg. Wer ist aber der, der die Welt besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Unser Glaube ist der Sieg. Durch den Glauben von Neuem geboren, das macht Johannes als erstes hier in diesem Abschnitt deutlich. Und dann zur Liebe befreit und entlastet leben. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, wer sicher ist, dass Jesus der Retter ist, der gekommen ist, um uns zu erlösen, wer daran festhält, durch dick und dünn, der ist von Gott geboren. Dieses Bild von Gott geboren zeigt deutlich, was mit einem solchen Menschen geschehen ist. Er ist nämlich neu geworden. Er ist eine neue Schöpfung. Wie das auch im Galaterbrief zu lesen ist, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Ist uns das bewusst? Das sind nicht hohle Worte. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Da ist tatsächlich etwas Neues geworden. Das ist nicht nur symbolisch, das ist wirklich so. Wer von Gott geboren ist, wurde neu geschaffen. Und durch diese neue Schöpfung werden wir zu Erben des Reiches Gottes. Wir werden sozusagen in das ewige Leben hineingeboren. So sagt Jesus zu Nikodemus: Es sei denn, dass jemand vom Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nur wer von Neuem geboren ist, wird das Reich Gottes sehen. Nur wer erneuert worden ist, wird Zugang haben zu diesem Reich. Und wer von Neuem geboren ist, der liebt den, der ihn geboren hat. Das ist Gott, der Schöpfer. Und er liebt auch den, der von ihm geboren ist. Das ist der andere Christ. Damit bleibt Johannes bei seinem Thema der Bruderliebe. Er macht es nochmals deutlich, nochmals hämmert er uns das ein, dass die Liebe zu Gott eng verbunden ist mit der Liebe zu meinem Bruder, der auch von Neuem geboren ist. Und weil wir durch diese neue Schöpfung, durch diese neue Geburt in eine neue Familie hineingeboren sind, in die Familie Gottes, so soll es eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir auch da unsere Geschwister lieben. Was von Gott geboren ist, gehört zusammen, ist verwandt. Bist du von Gott geboren? Gehörst du zu dieser Familie Gottes? So wie ich weiß, dass ich in diese Welt hineingeboren wurde, weil ich sonst nicht hier stehen könnte, und das können Sie alle bezeugen, ich wurde einmal geboren, so kann man wissen, ob man in die Familie Gottes hineingeboren ist oder nicht. Und wie eine solche Geburt aussehen kann, versuche ich Ihnen anhand einer Projektion zu zeigen. Wir müssen mal sehen, was der Mensch ist. Der Mensch ist nach der Schrift, wenn er so in die Welt kommt und lebt, ein Mensch, der von Gott getrennt ist. Ein Mensch, das sagt die Bibel, der in Sünde lebt. Und hier diese Punkte, die verschiedenen Punkte, bezeichnen verschiedene Sünden, die wir haben, zu machen, der wir leben. Die einen sehen schöner aus, die anderen gefallen einem nicht. Die einen sind größer, die anderen sind kleiner. Aber es ist alles in diesem Konzept drin, wo die Schrift sagt, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Der Mensch ist von Gott gelöst, von Gott getrennt. Und diese Taten der Sünde ist ja nur eine Folge dessen, dass der Mensch von Gott gelöst lebt und somit immer irgendwo haltlos lebt. Es gibt Menschen, die sind moralisch etwas besser als andere. Und da gibt es Menschen, die sind viel schlimmer, da sieht man es ihnen schon an, dass die Morass leben. Und es gibt gut gesittete Menschen, die aber im Herzen eigentlich auch dieses Konzept haben. Vielleicht sind einige Punkte kleiner, vielleicht einige wenige, aber sie sind so, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Und nun kommt Jesus in diese Welt, und das ist genau der Grund, weshalb er kommt. Er kommt in diese Welt, auf die Erde, und er schuf nun durch sein Kommen die Grundlage, dass dieses Problem der Verfallenheit des Menschen, der Gottlosigkeit des Menschen gelöst werden kann. Dass Versöhnung mit dem Schöpfer möglich wird. Dass der alte, verdorbene Mensch neu wird. Und so heißt es im Kolosserbrief, Gott versöhnt durch Jesus alles mit sich, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Am Kreuz ist Jesus gestorben, dass wir uns versöhnen mit dem Schöpfer. Und was Jesus tat, indem er ans Kreuz ging, wird im Kolosserbrief sehr bildlich dargestellt. Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Das ist dieser Schuldbrief. Jeder einen persönlichen Schuldbrief. Den hat Jesus genommen und hat ihn ans Kreuz geheftet. Indem er selber ans Kreuz ging. Jesus hat für unsere Schuld gebüßt. Er nahm die Strafe, die uns treffen müsste, die Strafe Gottes, hat er auf sich genommen. Das fragt sich nun, ob wir durch diese Tat Jesu alle ganz automatisch, so wie ich jetzt diesen Menschen hier, wenn man es den Menschen mal bezeichnet, so automatisch jedes Schuldbrief sich auf das Kreuz heftet, dass das so geschieht, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber das würde ja heißen, dass automatisch jeder Mensch erlöst ist. Dem ist aber nicht so. Gott drängt sich nicht in das Leben eines Menschen. Er lässt uns die Freiheit, seine Gnade anzunehmen oder sie abzulehnen. Und deshalb wird das Evangelium verkündigt. Deshalb haben wir Missionare, die in der Welt überall Evangelium verkünden, Bibeln werden übersetzt, damit das Evangelium, die Botschaft Gottes zu den Menschen kommt. Und dass der Appell, der Ruf in die Nachfolge, der Ruf zur Buße über die ganze Welt den Menschen bekannt wird. Und so sagt schon Paulus über seinen Dienst, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, anstelle von Christus, denn Gott ermahnt durch uns, also ermahnt durch uns die Apostel. Und so bitten wir, anstelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Appell, der an uns Menschen geht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen. Die Grundlagen sind gelegt. Nun ist die Frage, wie wir auf diesen Appell reagieren. Was macht nun der Mensch? Wie soll er reagieren? Im Johannesbrief heißt es, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, das heißt, wenn ich anerkenne, dass das, was Gott sagt über mein menschliches Wesen hier, dass das so aussieht, wenn ich da Gott Recht gebe und bekenne meine Sünden und die zum Kreuz bringe, dann wird mein Schuldbrief an dieses Kreuz geheftet. Dann wird mir diese ganze Schuld vergeben. Das kann sein, dass ich einzelne Sünden, die ich im Leben habe, Gott bekenne. Aber es ist auch, dass ich Gott Recht gebe, dass ich verloren bin ohne seine Hilfe. Und das Resultat ist dann der neue Mensch, der in den Augen Gottes rein, untadelig, makellos und heilig ist. Welch ein Unterschied. Da ist kein, der gerecht ist, auch nicht einer. Und dann hier, dieser neue Mensch, der in den Augen Gottes rein ist. So heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 22. Jesus hat durch den Tod seines sterblichen Leibes uns versöhnt, damit er euch heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Darf ich mal fragen, wenn du diesen Weg gegangen bist, wenn du deine Sünden bekannt hast, bist du dir bewusst, dass du rein, makellos und heilig bist? Bist du dir bewusst, wie du in den Augen Gottes aussiehst? Oder siehst, hast du immer noch dieses Bild vor dir? Gott hat uns rein gemacht und er will jeden von uns rein machen. Nichts müssen wir dafür tun, denn Jesus nahm die Strafe auf sich. Wir müssen nur unseren Bankrott preisgeben. Wir müssen nur dazu stehen, dass das stimmt, was Gott über unser Wesen sagt, und so zu ihm kommen. Wir müssen nur unsere Sünden bekennen und Jesus in unser Leben bitten. Alles andere, wirklich alles andere hat Gott gemacht. Bist du neu geschaffen von Gott? Bist du wirklich von Gott geboren, eine neue Schöpfung? Das ist wichtig, das zu wissen. Es gibt kaum etwas Wichtiges, überhaupt nichts Wichtigeres, als zu wissen, ob ich so bin oder ob ich rein bin in den Augen Gottes. Es ist wichtig, wie mich Gott sieht, nicht wie mich mein Nachbar sieht in erster Linie, sondern wie bin ich in den Augen Gottes. Und wenn du zum Schluss kommen müsstest, ich bin eigentlich noch hier, dann möchte ich dich gerne einladen zu einem persönlichen Gespräch und dir aufzeigen, wie das noch ganz praktisch aussehen kann, wenn ich mit meinem Wesen und mit meinen Sünden zu Jesus komme und wie ich dann rein werde. Der Mensch, von Gott geboren, und diesen Mensch wird natürlich dann, wenn er von neuem geboren ist und ein neues Leben hat, wird er anders leben als vorher. Je nachdem, wie massiv man sich in der Sünde gelebt hat, je massiver wird der Umbruch sein. Aber das Leben wird sich ändern. Die Einstellungen werden sich ändern. Und ein wichtiges Merkmal ist die Liebe zu den Menschen, die auch von Gott geboren sind. Und die Liebe zu Gott. Johannes schreibt, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote tun, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Damit macht Johannes erneut deutlich, dass sich die Bruderliebe und die Liebe Gottes nie trennen lassen. Dass es immer zusammengehört. Doch hier scheint Johannes gerade umgekehrt zu argumentieren, wie er das bis anhin tat. Denn nun wird die Liebe Gottes zum Beweis für eine echte Bruderliebe. Vorher, in den vorhergehenden Abschnitten, war eher die Liebe zum Bruder der Beweis für die Echtheit der Liebe zum Schöpfer. Es handelt sich aber hier nicht um einen Widerspruch, denn Johannes definiert sehr genau, was er unter der Liebe zu Gott versteht. Und wie man die erkennt, sie zeigt sich dadurch, dass wir Gottes Gebote tun. Ganz schlicht, dass wir Gottes Gebote tun. Die Liebe zu Gott zeichnet sich also nicht dadurch aus, dass wir lauthals überall erzählen, wie wir Gott lieben und wie wunderbar wir ihn lieben. Die Liebe zu Gott zeichnet sich dadurch aus, dass ich seine Gebote halte. Jesus erzählt ja ein interessantes Beispiel von zwei ungleichen Brüdern. Da sagt der Vater zu einem Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Und der Sohn antwortet, nein, das mache ich nicht. Und dann bereut er es und geht trotzdem. Und dann sagt er zum anderen Sohn dasselbe. Geh hin in den Weinberg und arbeite. Und der Sohn sagt, jawohl, ich gehe. Und er geht nicht. Und dann fragt Jesus, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Dass wir die Gebote Gottes tun, zeichnet uns aus, dass wir zu ihm gehören und ihn lieben. Zu diesen Geboten gehört nicht zuletzt das Gebot der Liebe zu den Brüdern. Gott lieben ist nicht nur ein Gefühl, es hat auch mit Gefühl zu tun, sehr viel, sondern es ist auch eine Tat, es ist eine Handlung. Und damit es ganz unmissverständlich ist, schreibt Johannes noch ganz deutlich, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und im Grunde genommen, wenn wir das so überlegen, dann müssen wir sagen, das stimmt. Es stimmt wirklich, denn wir denken auch so. An was merken Sie denn, dass Sie einen Mensch liebt? Wenn Sie das überlegen, dann sammeln Sie doch verschiedene Punkte im Leben eines Menschen. Jetzt hat er mir das getan, jetzt hat er mir das getan und das und das und er begegnet mir so. Er ist freundlich, wenn er mir begegnet und daraus schließe ich, der liebt mich. Könnte ich mir vorstellen, dass der mich liebt? Sie nehmen gewisse Dinge wahr. Wenn jemand sagt, er liebt mich und er verletzt mich dabei ständig, indem er immer das tut, was mir nicht gefällt, und immer das Konträre, immer mich provoziert, dann frage ich mich ernstlich, ob er mich wirklich liebt. Oder ob er nur davon erzählt. Die Liebe findet immer praktischen Ausdruck. Liebe muss gelebt werden. Liebe, die keinen Ausdruck findet, ist keine Liebe und sie verdient diesen Namen nicht. Liebe bringt immer in Bewegung. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ist automatisch. Euch wird wichtig sein, zu verstehen, was mir gefällt. So ist das, wenn man jemanden liebt. Und das merkt man am besten, wenn man jemanden kennenlernt. Dann macht man alles, um sichtbar zu machen, dass man etwas empfindet für den anderen. Die Liebe ist der richtige Antrieb im Leben eines Christen. Wenn ich einfach die Gebote Gottes halte, damit ich Gott sozusagen besänftigen kann und so noch wegkomme, dann stecke ich eigentlich in einem christlichen Heidentum. Ich versacke in Gesetzlichkeit und werde meines Lebens als Christ nicht froh. Ich frage dann immer, was muss ich jetzt noch tun, damit ich Gottes Gunst gefalle, nicht in Gottes, aus Gottes Gunst falle? Und jedes Mal, wenn ich etwas mache, wo ich denke, überlege ich, bin ich jetzt rausgefallen oder bin ich nicht noch drin? Bin ich jetzt gerettet oder bin ich jetzt verloren? Und dann kämpfe ich wieder von Neuem. Und dann frage ich, darf ich das noch, darf ich das noch? Ich suche die Grenzen und versuche, ins Äußerste zu gehen. Wer Gott liebt, der fragt, was kann ich tun, damit sich Gott freut? Was würde dir gefallen? Was würde Jesus freuen? Wer gesetzlich glaubt, der kann auf vieles im Leben verzichten, auf sehr vieles, da können enorme Kräfte frei werden, je nach Typ. Aber wenn nicht die Liebe der Antrieb ist, dann geht man letztlich zugrunde daran. Wer liebt, der kann auf viel im Leben verzichten, weil er Gott gefallen will. Er will. Das ist der große Unterschied. Er will. Er will Gott gefallen. Er will das tun, was Gott gefällt. Denn er ist von Neuem geboren. Er ist eine neue Schöpfung. Er weiß um seinen neuen Vater, der ihn liebt und der ihm gut gesinnt ist. Wie sieht es in deinem Glaubensleben aus? Bist du von Gesetzen und von Angst gedrängt und umgeben? Oder ist das Leben im Glauben von der Liebe zu Gott durchdrungen, die aus Liebe die Gebote Gottes hält? Und als drittes entlastetes Leben. Manchen von uns mag es erstaunen, was Johannes nun zu diesen Geboten sagt. Er sagt nämlich, und seine Gebote sind nicht schwer. Es wäre interessant gewesen, ich hätte vor dem Gottesdienst eine Umfrage gemacht. Mal einfach gefragt, was meinst du, sind die Gebote Gottes schwer oder nicht schwer? Ich vermute, dass viele von uns intuitiv, ohne jetzt an diese, wenn sie nicht sich an diese Bibelstelle erinnern, intuitiv sagen würden, ja, sie sind schwer. Es ist nicht leicht. Obwohl auch Jesus selber sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Manche empfinden sie sogar als große Last. Und nun sagt Johannes so ganz einfach, seine Gebote sind nicht schwer. Die könnt ihr gut halten. Jetzt sind wir natürlich in der Frage, geben wir jetzt Gottes Wort recht oder nicht? Folgender Vers, den Paulus, den Johannes anfügt, gibt noch eine weitere Erklärung, denn alles, was von Gott geboren ist, besiegt die Welt. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt besiegt hat. Bereits, der Sieg ist bereits vollbracht am Kreuz. Jesus hat den Sieg errungen und somit haben wir mit Jesus den Sieg errungen. Wie es heißt, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, nicht aus unserer eigenen Kraft, der ihn auferweckt hat von den Toten. Wir sind gestorben mit Christus, seine Wirklichkeit. Wir sind tatsächlich gestorben durch den Glauben, durch unsere Umkehr. Nun ist der neue Mensch eine Realität und der alte Mensch, der ist gestorben, den gibt es nicht mehr. Oder? Oder kommt er doch noch? Das werden wir noch sehen. Manchmal meldet er sich. Aber dann werde ich Ihnen sagen, was man mit dem dann vielleicht machen kann. Durch den Tod Jesu haben wir den Sieg. Deshalb sind die Gebote nicht schwer, weil der neue Mensch eine Realität ist und der neue Mensch nicht diesen Sieg erringen muss, der schon errungen ist. Aber warum empfinden viele Christen, dass die Gebote Gottes so schwierig sind? Es gibt viele mögliche Gründe und ich möchte heute Morgen vier anführen. Der erste kann ich ganz kurz erwähnen. Der erste Grund ist natürlich, wenn man noch nicht von neuem geboren ist. Wenn man einfach sich Christ nennt, aber das neue Leben in einem nicht angebrochen ist, dann bemüht man sich aus eigener Kraft, gut zu sein und Gott zu gefallen, das geht nicht. Das ist immer zum Scheitern verurteilt. Und ein zweites Problem kann sein, dass wir zwischen Anfechtung und Sünde nicht unterscheiden. Zwischen Anfechtung und Sünde nicht unterscheiden. Und dann lebe ich immer in ständiger Niederlage, weil ich schon bei der Anfechtung denke, wie verdorben bin ich jetzt doch noch. Anstatt der Anfechtung zu widerstehen, bin ich traurig und frustriert darüber, dass ich nicht über den Dingen stehe und dass ich keinen Sieg habe, sondern von Niederlage zu Niederlage eile. Ein Beispiel. Du hast vielleicht dich bekehrt und eines deiner Probleme war eventuell, wir sind oft verschieden, haben Schwerpunktprobleme, war vielleicht Neid und Eifersucht. Du warst vielleicht sehr stark eifersüchtig, bevor du Christ geworden bist. Und nun siehst du, nachdem du Christ geworden bist und freust dich über das Neue, hast vielleicht eine Botschaft gehört, die genau das sagte, du wirst ein neuer Mensch, du bist in den Augen Gottes rein und heilig und Gott sieht dich als gerecht und makellos. Und jetzt kommst du nach Hause, die Wochen vergehen, du freust dich und jetzt siehst du, fährt dein Nachbar mit einem schönen, neuen, großen Auto in den Hof. Und voller Freude, wenn jemand etwas Neues gekauft hat, möchte er die Freude teilen, sagt, ja, siehst du, das wunderbare Auto, und dann freut er sich noch mehr, wenn der andere sagt, ja, ist schön. Und dann sagt er noch so nebenbei, ja, und dann ist es mir ja noch gut gegangen, ich habe auch eben gleich eine Weltreise gebucht. Da werde ich jetzt einfach mal ausspannen und die Welt noch etwas kennenlernen. Und anstatt, dass du dich so richtig freuen kannst, steigt in dir so der Neid hoch, die Eifersucht, was sich der alles leisten kann. Wie kann der das nur? Und auf einmal merke ich, das kommt hoch. Er kann sich das leisten, ich mir nicht. Und auf einmal realisiere ich, ja, was ist jetzt mit mir los? Warum kommt jetzt das wieder hoch, wenn ich doch ein neuer Mensch bin? Warum versinke ich jetzt wieder in diesem Neid und diese Eifersucht? Das ist Anfechtung. Das ist Anfechtung. Da meldet sich der alte Mensch. Und dann kann ich sagen, ah, das ist mein alter Mensch. Der will wieder aus dem Grab kommen. Ich bin ja an Christus gestorben, den kenne ich ja. Das ist typisch, der ist eifersüchtig. Aber ich bin der neue Mensch in Christus. Und für das ist Christus gestorben und das, was mir Christus geschenkt hat, ist viel mehr wert als dieses wunderbare Auto und diese Weltreise. Das, was ich habe in Christus, das überstrahlt alles. Und dann beglückwünschst du deinen Nachbarn und fragst ihn, ob du seine Blumen besorgen dürftest, wenn er auf der Weltreise ist. Du würdest ihm gerne helfen dabei. Oder? Du verharrst und zerbrichst in dir und sagst, jetzt habe ich das nicht bewältigt. Und ich bin nicht makellos. Oder du siehst, das ist die Anfechtung aus meinem alten Leben und das ist mein alter Mensch. Und ich habe das auch schon oft manchmal gedacht, wenn ich so beim Lichtsignal da stand, da war ein Junge, der war vielleicht noch jünger als ich, der war so ein super Auto. Früher hatte ich Autos sehr... habe ich mich für Autos sehr interessiert, oder? Ich bin ja mit meinem Auto auch zufrieden, aber das hat schon einige Kilometer drauf und da habe ich da auch schon gedacht, ey, dieser junge Kerl fährt so einen Wagen und wenn ich jetzt vielleicht etwas anders gemacht hätte, dann... Und dann kommt halt, was ich in Christus habe, ist viel mehr wert. Und das, was ich jetzt in meine Gedanken einspielen will, das ist der alte Jürgen, der ist gestorben. Geh du nur wieder ins Grab. Ich freue mich über das, was mir Gott geschenkt hat im Leben. Und über das, was ich habe und nicht über das, was ich nicht habe. So begegnen wir der Anfechtung, und da gibt es in jedem Bereich verschiedene Beispiele. Aber das ich wahrnehme, das ficht mich jetzt an aus meiner Vergangenheit, und das ist der alte Mensch. Und den erkläre ich wirklich für tot. Du bist gestorben, ich lasse dich nicht hochkommen. Denn ich habe etwas Neues. Und in den Augen Gottes bin ich rein und heilig. Und ein weiteres Problem ist, dass ich Gott nicht für einen fürsorglichen Vater, sondern als einen strengen Herrscher erlebe oder mir das so vorstelle, der von mir Perfektionismus zu verlangen scheint. Das hängt zum Teil auch mit der Prägung zusammen, die wir persönlich haben oder von der Vergangenheit. Ich denke jetzt, wenn Gott so heilig ist, dann erwartet er von mir einen absoluten Perfektionismus. Und das klappt vielleicht auch in der ersten Zeit. Kann ich mich zusammenreißen, aber auf einmal reichen meine Kräfte nicht und dann breche ich zusammen. Das ist aber eine ganz verkehrte Einstellung. Gott ist ein liebender Vater und er verhält sich zu uns als ein fürsorglicher Vater, der sich freut und interessiert daran ist, wenn er uns wachsen sieht und wenn wir uns entwickeln, der sicher auch strafen kann. Aber er straft im Hinblick auf unseren Wachstum. Es verhält sich so, vielleicht kann ich das am Beispiel einer Bastelarbeit machen oder einer Zeichnung. Wenn unser jüngster Sohn Mischa aus der Schule kommt und eine Zeichnung macht, und die müssen oft zeichnen und kribbeln, und dann zeigen sie einem die Arbeiten, meistens der Mutter, die reagiert noch freudiger als ich. Dann sagt sie, das hast du schön gemacht. Und dann freut sich das Kind, ist ermutigt weiterzumachen. Wenn ich jetzt diese Zeichnung einem Kunstkritiker hinhalte und ihn fragen würde, würde sie das mal in ihrer Galerie ausstellen, dann würde er sagen, nein, das taugt nichts. Das ist untauglich. Das können Sie vergessen. Ist jetzt die Aussage der Mutter oder des Vaters falsch? Sie ist nicht falsch. Vom Standpunkt des Vaters und vom Standpunkt der Mutter aus ist die Aussage echt und wahr, denn er berücksichtigt die Entwicklungsstufe des Kindes. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass es Gott genauso macht. Dass er unsere Entwicklungsstufe berücksichtigt. Das kann man auch vom Wort her nachweisen. Wem mehr gegeben ist, von dem wir mehr erwartet, sagt die Schrift. Also, ich darf wachsen. Ich darf mich entwickeln. Gott erwartet von mir nicht gleich einen Perfektionismus, sondern er geht mit mir eine Entwicklung durch. Und er freut sich über Fortschritt. Ich muss nicht so leben können, wenn ich zu Gott komme, wie einer, der 50 Jahre im Glauben steht und von diesen 50 Jahren 40 Jahre im Missionsfeld einen gesegneten Dienst getan hat. Ich darf leben als ein Kind, das jetzt geboren wurde und Gott mit ihm die Schritte geht und ihn ermutigt. Und ein letzter Grund, den ich erwähnen möchte, sind, ich sage es nicht vollständig die Gründe, ist die Verharmlosung von Sünde. Dass ich Sünde verharmlose. Anstatt Sünde zu bekennen, erklären wir die Sünden und versuchen, die Sünden zu rechtfertigen. Also zu erklären und zu sagen, wir haben ja eigentlich nur gesündigt, weil sich die Umstände um uns so ergeben haben. Das ist schon richtig, dass wir das Fehlverhalten verstehen. Denn daraus kann man lernen, wie man das nächste Mal und wo man das nächste Mal aufpassen muss. Da habe ich gar nichts dagegen, nochmals zu analysieren, warum bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Und worauf muss ich das nächste Mal besonders Acht geben? Aber wenn wir hier stehen bleiben und die Schuld durch Erklärungen rechtfertigen, dann betrügen wir uns selber. Sicherlich, jede Sünde hat eine Geschichte, die jeder versteht. Und jedes Mal, wenn man eine Sünde von außen betrachtet und man sagt, guck mal,
was der jetzt gemacht hat, dann denkt man, ja, das ist wirklich schlimm. Das ist oft auch schlimm. Und dann spricht man mit diesem Menschen, der gesündigt hat, und dann erklärt er einem, wie er an diesen Punkt gekommen ist, und sagt man, ja, du, ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen. Aber das rechtfertigt nicht die Sünde. Und da dürfen wir nicht stehen bleiben. Die Sünde darf nicht nur als ein Problem betrachtet werden, das dann irgendwie durch Verhaltensänderung geändert wird, sondern die Sünde muss auch bekannt werden, damit die Kraft des Evangeliums zum Zug kommt. Also nehmen wir hier das Beispiel dieses reinen Menschen. Er ist rein, makellos in den Augen Gottes und jetzt sündigt er. Es ist also nicht dieser sündige Mensch, ist eine Sünde drin, sondern bei diesem reinen Mensch, der in den Augen Gottes rein und makellos ist. Und er ist rein und makellos, nur da hat es jetzt einen Fleck gegeben, eine Sünde. Und das mache ich jetzt. Jetzt kann ich eben diese Sünde erklären. Ich kann sie 10 Leuten erklären, alle verstehen es. Dann habe ich sogar noch Unterstützung. Dann sagen noch 8, ja, das hätte ich vielleicht auch so gemacht. Und dann bin ich sowieso noch gut dran. Oder ich kann sagen, ich verstehe meine Sünde auch. Aber dass ich das gemacht habe, ist schlussendlich meine Verantwortung. Ich habe diese Schuld auf mich geladen. Und jetzt will ich sie bekennen und will sie ans Kreuz bringen. Und jetzt geschieht Folgendes. Wenn ich das tue, dann wird diese Sünde getilgt. Und ich bin in den Augen Gottes wieder rein. Ich bin also nicht durch eine Sünde, die ich begangen habe, einfach aus dem Heil hinausgefallen. Aber ich soll, und das soll zu mir passen, zu einem Christen, der in den Augen Gottes rein ist, passt es nicht, wenn Sünde in seinem Leben stehen bleibt. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ist reinigend unter uns. Und es ist das eine, die Sünde zu verstehen und zu überlegen, was muss ich tun, dass ich das nächste Mal nicht in dieselbe Situation hineinkomme. Und es ist das andere, dass ich die Sünde an sich, die Schuld, klar bekenne und vor Gott in Ordnung bringe. Da habe ich gesündigt. Und es ist oft so, dass wir uns scheuen, Sünde beim Namen zu nennen. Wissen Sie warum? Wenn wir sie beim Namen nennen, dann haben wir Angst, dass wir vielleicht sie dann nicht mehr tun dürfen. Und wenn ich das offen lasse, dann halte ich mir immer noch das Tor offen. Ja, ich habe das nicht so als Sünde gesehen und das nächste Mal ist es ja auch nicht unbedingt Sünde. Es ist mir einfach zugestoßen. Hingegen, wenn ich sage, das war falsch, dann sage ich mit dem, das nächste Mal will ich nicht das Falsche tun. Wir sind da manchmal sehr clever mit uns selber. Wir können wirklich entlastet und fröhlich den Weg mit Jesus gehen, denn das ist keine Theorie, sondern es lässt sich verwirklichen, seine Gebote sind nicht schwer. Unser Glaube ist der Sieg und ist tatsächlich der Sieg. Und durch den Glauben sind wir neue Menschen geworden. Und wir sind befreit zur Liebe untereinander. Und die Liebe drückt sich aus dadurch, dass wir Gottes Gebote halten. Und Gottes Gebote sind nicht schwer. Wir können entlastet leben. Johannes stellt fest, wer ist aber der, der die Welt besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. In Jesus ist der Sieg, nicht in unserer Kraft. In Jesus haben wir den Sieg. Den Sieg, dass wir gerettet sind über die Macht des Bösen, des Teufels, haben wir den Sieg. Er kann uns nicht ergreifen. Die Antwort ist klar, niemand besiegt die Welt. Niemand wird die Welt überwinden ohne den Glauben an Jesus Christus. Leben wir doch als Christen so, dass wir mit Johannes bezeugen können, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und jeder, mag er noch so schwach sein, und man muss vielleicht sogar sagen, je schwächer, desto besser. Denn der Schwächste geht am schnellsten zum Kreuz, weil er die Kraft braucht. Je schwächer, desto besser, Und dann kann man als Christ ein sieghaftes Leben führen. Vielleicht kann jemand gucken, ob er vielleicht Frau Pfenninger helfen kann, wenn sie ihr übel ist oder so. Wenn man nicht geht. Wir müssen nur zulassen, dass Gottes Kraft in uns wirksam werden kann. Und zudem müssen wir vielleicht einiges auch an Überzeugung von uns selber ablegen und vielmehr die Kraft im Glauben an Jesus Christus leben. Wir beten. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort und dass dein Wort wahr ist. Wir haben gelesen, dass gerade in diesem Abschnitt gesagt wird, dass deine Gebote nicht schwer sind. Und das stimmt. Denn wenn du das sagst, dann stimmt es einfach. Und sie sind nicht schwer, weil du alles getan hast. Und weil es nicht deine Theorie ist, dass wir aus deiner Kraft leben. Und weil es nicht deine Theorie ist, dass wir gestorben sind und der alte Mensch begraben ist, sondern weil es Wirklichkeit ist. Und hilf uns viel mehr zu sehen, dass wir in deinen Augen rein und makellos sind. Und dass du in uns wirken willst. Und dass wir wirklich im Glauben an dich den Sieg erreichen oder den Sieg festhalten, den du für uns erlangt hast. Ich danke dir. Und du weißt, wo der Punkt ist in unserem Leben, beim einen und anderen, wo es den Anschein macht, dass es schwer ist, deine Gebote zu halten. Und schenke, dass wir dort Korrektur finden können, damit wir mit deinem Wort übereinstimmen, auch mit unserem Leben, dass deine Gebote nicht schwer sind. Ich danke dir. Amen.